Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Hallo und herzlich willkommen aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute in ganz ungewohnter Umgebung. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und Sie kennen mich sonst aus dem Instituts eigenen Podcast. Aber heute habe ich eine Besonderheit für Sie mitgebracht. Denn an meiner Seite sitzt Dr. Markus Herzog. Ich freue mich, dass wir uns heute an diesem sommerlichen Augusttag in Landshut begegnen. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass wir uns heute hier treffen können.
Dankeschön. Der Name Herzog, Landshut, das liegt ja ein bisschen nah, Roman-Herzog-Institut. Würden Sie sich unseren Zuschauern heute mal ganz kurz vorstellen?
Ja, ich gestehe, ich bin einer der Söhne von Roman Herzog. Und ich finde es schön, dass wir uns heute hier treffen, hier in Landshut. Weil wenn man einen Menschen kennenlernen will, dann sollte man eigentlich wissen, wo er herkommt. Und das ist eigentlich der Zweck des heutigen Tags. Das wären ein paar Stationen, die für meine Familie aus meiner Sicht besonders wichtig sind, ablaufen und dort uns über meinen Vater, meine Mutter, meine Familie unterhalten.
Wir freuen uns sehr, dass Sie das möglich machen, dass wir heute zusammen diesen Spaziergang durch Landshut gemeinsam begehen können. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute alles von Ihnen über die Stadt und die Verbindung mit Ihrer Familie erfahren. Lassen Sie uns losgehen.
Ja. Gerne.
So, Herr Herzog, wir sind ein paar Schritte miteinander gegangen durch Landshut und stehen jetzt hier direkt vor der Christuskirche, der evangelisch-lutherischen Kirche in Landshut. Was hat dieses Gebäude, dieser Ort mit Ihnen und Ihrer Familie denn gemeinsam?
Ja, das ist jetzt der mütterliche Teil.
Ja.
Also mein Großvater mütterlicherseits war hier in der Kirche Pfarrer und war als Dekan des Landkreises Landshut auch für die umgebenden Gemeinden zuständig. Und hier hinter der Kirche ist das Pfarrhaus und da habe ich sehr viele Wochenenden und Ferien in meiner Kindheit verbracht.
Sie waren eng mit Ihren Großeltern, mütterlicherseits.
Mit beiden Großeltern, ja, genau. Sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Die väterlicherseits haben hier 200, 300 Meter Luftlinie gewohnt. Die mütterlicherseits hier, also das hat man laufen können, ja.
Und gibt es etwas, wenn Sie jetzt heute mit dem Abstand stehen, was Sie irgendwie bewegt oder wo Sie merken, das wog gleich in mir hoch als Erinnerung an diesen Ort?
Nein, eigentlich nicht sehr viel. Es gibt ein paar Bilder von mir hier aus dem Pfarrhaus. Im Hinterhof war ein Sandkasten. Da habe ich so mit 3 oder 4, gibt es ein Foto von mir, da habe ich einen Blick drauf, wegen dem ich mal eine Sekretärin verloren habe, weil wenn ich konzentriert schaue, dann schaue ich sowas von aggressiv und grantig. Und die ist damit nicht fertig geworden. Also das wäre vielleicht das Einzige. Ja, ansonsten ist das der Ort, wo meine Großeltern gelebt haben und wo sich auch meine Eltern kennengelernt haben.
Ihre Eltern haben sich hier kennengelernt.
Ja, also man muss dazu sagen, auch mein Vater ist ja protestantisch erzogen. Da erzähle ich, glaube ich, später noch was dazu. Aber mein Großvater mütterlicherseits war der Religionslehrer meines Vaters. Und mein Vater als der Primus am Carossa-Gymnasium war stadtbekannt. Meine Mutter als die Tochter des Dekans war stadtbekannt. Die haben sich aus der Ferne natürlich schon gekannt, aber so richtig grün waren sie sich, glaube ich, nicht. Sie haben sich, glaube ich, gegenseitig anfänglich ziemlich für ziemlich arrogant gehalten. Könnte ich mir vorstellen. So, sie haben es nie offen ausgesprochen, aber das so zwischen den Zeilen habe ich das so mitgenommen. Aber dann musste mein Vater meinem Großvater irgendwann mal eine Hausarbeit oder so vorbeibringen von der ganzen Klasse, und weil er Klassensprecher war. Und da hat ihm, glaube ich, meine Mutter die Tür geöffnet. Und da könnte es sein, dass es gefunkt hat.
Eine wirklich schöne Erinnerung an diesen Ort. Ihre Mutter und Sie und Ihr Vater sind hier auch in die Kirche gegangen zum Gottesdienst.
Ja, wenn wir in Landshut waren.
War das bei Ihnen in Landshut?
Ja, selbstverständlich, ja.
Ja.
Ja. Aber mein Großvater ist ja schon 1966 gestorben. Das heißt, die Zeit war dann eigentlich relativ schnell vorbei. Ich weiß, dass wir die Hochzeit meiner Tante, der zweiten Schwester meiner Mutter, hier gefeiert haben. Da gibt es auch ein Bild hier vor dem Eingang. Aber ja, mit 6 Jahren hat man da noch nicht so viele Erinnerungen. Und
Wenn Sie jetzt hier heute vor der Kirche stehen, an Sie persönlich gerichtet, haben Sie gesagt, da wogt jetzt der Sandkasten hoch oder so. Aber ich spüre schon, Sie haben auch Sie stehen hier anders. Sie stehen irgendwie feste da. Also es ist ein guter Ort für
mich. Das ist ein absolut guter Ort
für mich.
Ja, ja, richtig. Ich meine, eine Sache muss man natürlich auch noch erwähnen. Meine Großmutter als Pfarrfrau hatte das gleiche Schicksal wie meine Mutter als First Lady. Von beiden wurde wie selbstverständlich erwartet, dass sie mitarbeiten. Und keine von beiden hat Geld dafür bekommen. Das sollte man auch vielleicht mal ändern.
Das stimmt, die First Ladies heute.
Ja, und die Pfarrfrauen.
Ja.
Überall.
Sind da mit dabei. Aber glauben Sie, dass Ihre Mutter viel von Ihrer Mutter und Ihrer Auffassung, wie man jetzt Gemeinde gestaltet, mit in Ihre Aufgaben übernommen hat?
Also was meine Mutter sicherlich mitgenommen hat, war ihr immenses Pflichtbewusstsein. Wenn sie hat Aufgaben eigentlich angezogen, ja, die fielen ihr einfach zu, die mussten ihr nicht aufgetragen werden. Sie hat sie gesehen und dann hat sie sie gemacht und da kam ihr Pflichtbewusstsein und auch, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält, weil als Tochter des Dekans war sie natürlich ständig unter Beobachtung und bei uns in der Familie gab es so einen etwas spöttischen Namen, die Talarwanzen waren sehr schnell am Telefon.
Das heißt, nie unbeobachtet durch die Stadt. Sobald sie mit ihrem Vater gesehen wurde, wurde das wahrscheinlich in Langshut wahrgenommen. Nein, oder ich meine auf einem Spaziergang oder mit Freundinnen am Wasser sitzend. Man wusste immer gleich, wer wohin geordnet wird.
Ja.
Ja, vielen Dank. Wir haben hier viel auch über Ihre Mutter und wie Sie diesen Amt, also den Blick auf das Amt auch gelernt haben. Wollen wir weitergehen zum nächsten Platz?
Genau, zum nächsten Platz.
Ich folge Ihnen.
Bitte.
Wir sind an der nächsten Station angekommen. Hinter uns ist das Geburtshaus Ihres Vaters, das, wo er in jungen Jahren ganz klein aufgewachsen ist und mit seinen Eltern gelebt hat. Kommen wir ein bisschen zu Ihrem Vater, Herr Herzog. Wie erinnern Sie sich an Ihren Vater?
An meinen Vater? Ja, da gibt es natürlich andere Locations, wo ich mich mehr damit verbinde, weil als er geboren wurde, war ich noch nicht dabei. Und als ich geboren wurde, haben meine Großeltern nicht mehr in diesem Haus gewohnt.
Ja.
Also ich kenne es eigentlich genauso wie Sie, nur aus Erzählungen. Ich weiß, dass es oben im ersten Stock war, die Wohnung, in der Sie gewohnt haben. Und ich glaube, es verbindet, was jetzt meine Familie angeht, mit dieser Wohnung, mit diesem Haus mehr der berufliche Werdegang meines Großvaters. Mein Großvater war nach dem Krieg, das war also, als er nach Landshut gekommen ist, schon vor dem Krieg, aber da war er Buchhalter in der Schnupftabaksfabrik, war aber immer schon historisch interessiert, hat auch eigene Forschungen angestellt, hat Quellen studiert und so weiter. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass die Stelle des Leiters des Stadtarchivs hier in Landshut vakant war. Und das hätte er halt wahnsinnig gern gemacht. Sein großes Problem war nur, er war kein Lateinschüler. Und mein Vater war aber zu dem Zeitpunkt schon auf dem Gymnasium und hat mit Latein angefangen, war Also wenn es um Latein geht, ich habe als Kind immer nur mit den Ohren geschlackert, wenn wir vor irgendeiner lateinischen Inschrift standen und er sie nicht nur runtergelesen hat, sondern gleich simultan übersetzt hat. Also mein Vater war im Lateinischen extrem fit. Und dann hat er, der, keine Ahnung, 12-Jährige, seinem Vater Latein beigebracht. Muss das Verhältnis der beiden sehr stark beeinflusst haben, weil jetzt plötzlich die Verhältnisse ober-unter sich umgekehrt haben. Aber ich weiß es selber, als ich Latein gelernt habe, mein Vater war ein sehr strenger Lehrer, aber nicht ungut. Ja.
Aber er hat mit Ihnen gelernt.
Er hat mit Ihnen gelernt, ja.
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 Und hat sich hingesetzt und war offen und hat gesagt, vielleicht ist das so ein bisschen der Bogen auch zum Anfang meiner Frage, wie ich gesagt habe, wie erinnern Sie Ihren Vater? Also interessiert, zugewandt, er konnte sich seinem eigenen Vater zuwenden.
Richtig.
Wenn ihn das interessiert hat, Beispiel mit Latein oder?
Nein, er hat sich insgesamt für unser Leben interessiert. Ja. Also da gab es eigentlich keinen Aspekt, der ihn nicht interessiert hat. Aber er hat auch aus seiner Jugend heraus, nach dem Krieg, ist er durchs Raster gefallen und ein Jahr ist er nicht zur Schule gegangen, weil er nicht, er war aus den Listen raus.
Ah.
Und die Freiheit, die er da genossen hat, die hat er uns als Kinder und Jugendlichen auch gegönnt. Also er hat nie gefragt, wenn wir uns nachmittags aufs Fahrrad gesetzt haben und ab in den Wald, was wir da tun, also da war einfach ein immenses Grundvertrauen da, dass wir da schon keinen Blödsinn anstellen.
Und das ist vielleicht was er hier auch gelernt hat, auch von seinen Eltern oder mitbekommen hat an der Stelle. Auch vielleicht so ein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, denn ich kann ja nur vermuten an der Stelle, aber so wie Sie erzählen, Ihr Großvater hat sich ja dann auch getraut, was Neues zu wagen, was anzugehen.
Und war sehr erfolgreich darin.
Ja. Er ist Stadtarchivar geworden.
Richtig, und hat das lange, lange Zeit gemacht. Und wenn ich richtig informiert bin, werden seine Ergebnisse heute immer noch verwendet in der Arbeit.
Mhm. Ja. Und Stadtgeschichte ist ja dann auch sowas, was, wie gesagt, vielleicht auch die eigene Familie mitnimmt, weil sie sich interessiert für die Stadt auch. Und wir laufen ja hier die Station ab. Sehen Sie es mir auch nach. Es ist einfach die Sonnenhäuser mit dem schönen Wetter. Und etwas, wo Sie auch sagen, Ihre Familie hat trotzdem ja diese Verbundenheit zur Stadt, auch hier immer an Stationen mitgefühlt und sich ja auch in der Stadt weiter bewegt, sozusagen. Ja,
keine meiner Großeltern ist in Landshut geboren. Die sind alle zugezogen. Aber alle Großeltern sind in Landshut beerdigt. Meine Mutter ist in Landshut beerdigt. Ich habe noch eine Tante, die hier wohnt. Ich habe noch einen Onkel, die hier wohnt. Landshut ist einfach das Zentrum unserer Familie für mich. Ja.
Und Landshut und Bayern ist ja eigentlich katholisch. Jetzt haben wir aber hier diese protestantische Familie. Wie ist es denn dazu gekommen eigentlich?
Mein Großvater, also der Vater meines Vaters, war katholisch. Aber meine Großmutter war die Tochter eines ostpreußischen Unteroffiziers, der aus Gesundheitsgründen in Richtung Süden ziehen sollte. Und die war protestantisch. Und als die beiden dann geheiratet haben und es darum ging, wie werden die Kinder erzogen, hat mein Großvater sehr pragmatisch gesagt, das kann man ihm jetzt zum einen als sehr modern und zum anderen aber auch als sehr traditionell auslegen, dass die Kindererziehung, die auch und damit auch die religiöse Erziehung, die Aufgabe der Mutter ist. Das war jetzt der traditionelle Part. Und dass deswegen mein Vater protestantisch erzogen wird. Und das hat natürlich auch später dann, als es darum ging, wer soll Bundespräsident werden, dem Helmut Kohl in die Karten gespielt, weil er einen protestantischen Bayern präsentieren konnte. Und ich glaube, dass diese Kombination sehr viel dazu beigetragen hat, dass es mein Vater in der Tat letzten Endes geworden ist.
Wie Ihr Vater so sein Amt aufgefasst hat und auch sich verstanden hat in seiner Repräsentation und was das für Sie als Familie bedeutet, da wollen wir dann an der nächsten Station nochmal miteinander ins Gespräch gehen.
Ja. Ja, danke.
Jetzt sind wir am Gymnasium von Roman Herzog angekommen, miteinander hierher durch Landshut gegangen, jetzt an einem ganz anderen Teil. Die Burg präsentiert sich jetzt schon wieder in einem ganz anderen perspektivischen Licht, aber sie ist immer präsent. Ganz schön eigentlich, wenn wir durch Landshut laufen.
Aber für die Landshuter ist noch wichtiger, dass die Spitze von der Martinskirche ein bisschen höher ist als der höchste Punkt der Burg. Deswegen ist die Landshuter Martinskirche der höchste Backsteinturm der Welt.
Das ist jetzt wieder Gratiswissen. Danke, Herr Herzog. Auch da habe ich jetzt wieder ganz stark was für mich mitnehmen und lernen können. Aber zurück hier zur Schule. Ja. Ihr Vater ist, glaube ich, ganz gerne in die Schule gegangen. Es war nichts, wo er sich jetzt gedrückt haben wollte.
Das war ein Ort, wo er sich mit seinen Freunden treffen konnte. Und meinem Vater ist das Wissen zugeflogen. Der hat nicht lernen müssen. Das war definitiv kein Streber und hat trotzdem ein Einser-Abitur geschrieben. Der hat sich da einfach mit dem Stoff, der ihm beigebracht werden sollte, gespielt. Und hat aber auch seinen Schulkameraden immer geholfen. Und dadurch, glaube ich, ein ganz gutes Ansehen bei seinen Schulfreunden gehabt. War dann Klassensprecher. Ob er Schulsprecher war, kann ich gar nicht sagen. Aber zutrauen würde ich es ihm.
Dieses Amt, die Karriere Ihres Vaters hatte natürlich Auswirkungen auf Sie, auf die ganze Familie. Sie sind ganz anders auch ins Licht der Öffentlichkeit gerückt oder wahrgenommen worden.
Ja, das ist richtig. Auch da, glaube ich, hatte mein Bruder den härteren Part, weil er ab dem ersten Ministeramt das quasi mitbekommen hat. Da war ich schon lange aus dem Haus und habe studiert, hatte dann später Familie. Und als mein Vater dann Bundespräsident geworden ist, da war ich 36, mein Sohn war 6. Also da hatten wir unser eigenes Leben. Aber es ist schon richtig, da wird dann plötzlich die ganze Familie mit ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Wobei, so rückschauend betrachtet, ging es eigentlich der Presse nie um meinen Bruder oder mich, sondern eigentlich immer nur um die Enkelkinder. Und da hat man einen Kompromiss gefunden. Wir sind also dann ein oder zweimal im Jahr zu offiziellen Anlässen hingegangen, dann konnte die Presse wieder Fotos schießen und hat uns den Rest des Jahres in Ruhe gelassen und wir konnten ein ganz normales Privatleben führen. Die Kinder konnten ohne irgendwelche Einflüsse da aufwachsen. Das war schon gut.
Und für Ihre Kinder, wie war das? Die waren schon bei Oma und Opa auch zu Besuch in Bellevue, oder?
Ja, natürlich. Da gibt's von beiden ein paar sehr nette Fotos, wie sie im Teich, im Garten von Bellevue rumplanschen. Ja.
Ist die Presse Ihnen denn jemals unangenehm gegenüber aufgetreten oder Ihrer Familie? Gibt's da Punkte, wo Sie sagen, das hat wirklich zu sehr in unser Familienleben eingeschnitten?
Ja, da gab's schon die eine oder andere Geschichte von der üblichen Zeitung mit den 4 Buchstaben. Aber das blieben wirklich Ausnahmen. Also da war ein oder zwei Vorfälle in den ganzen 5 Jahren. Also das ist nichts, wo man sagt, wir hatten ständig Paparazzi vor der Tür. Das überhaupt nicht. Also summa summarum haben wir, ich kann es jetzt nur für mich sagen, aber deutlich mehr Positives mitgenommen als Negatives. Ja.
Sie haben erzählt, dass Ihr Vater auch eine Asienreise gemacht hat, ganz zum Abschluss. Und das ist auch so ein persönlicher Moment, glaube ich, für Sie mit Ihrem Vater nochmal gewesen, in Zeiten seines Amtes.
Das war witzig. Ich bin 1996 Partner in meiner Kanzlei geworden. Und 1997 waren meine Seniorpartner der Meinung, ich sollte mich jetzt endlich bei den japanischen Mandanten persönlich vorstellen. Und habe das zu Hause erzählt, dass ich im April 97 nach Japan fahre. Er sagt, mein Vater, wann fährst du denn? Ich muss auch. Und dann hat sich herausgestellt, dass er auch im April 97 einen Staatsbesuch in Japan hatte. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, daran teilzunehmen, weil meine Mutter konnte nicht teilnehmen. Und dann habe ich meinen Besuch um eine Woche geschoben und habe 4 Tage offiziell, also Geschäftsbesuch, dann 4 Tage Staatsbesuch und dann nochmal eine Woche Geschäftsbesuch gemacht. Das war schon ganz lustig. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, den Tenno persönlich kennenzulernen?
Hier auch eine Wertschätzung zwischen Ihnen beiden, oder? Ihrem Vater und Sie. Sie sind miteinander im Gespräch. An jeder Station spüre ich so durch. Sie sind eine Familie, die gut miteinander redet, die gut zusammenhält, die sich mitnimmt und trägt.
Ja, das ist absolut richtig. Auch wenn man häufig sagen muss, no news are good news. Also häufig waren es unsere Frauen, die uns wieder mal angestachelt haben. Also es war nach dem Tod meiner Mutter schon, als mein Vater das zweite Mal geheiratet hatte, dass meine Stiefmutter meinen Vater oder meine jetzige Frau mich angestachelt hat. Hey, du hast jetzt schon 6 Wochen mit deinem Vater nicht gesprochen. Und dann liefen die Telefonate dann halt so ab. Ja, meine Frau hat gesagt, ich soll mal anrufen. Und wie geht's da denn? Ja, mir geht's gut. Ja, mir auch. Ja, dann. Und das war's dann schon wieder. Also wir haben da nicht viel gebraucht und haben trotzdem gewusst, dass wir, wenn es brenzlig wird, füreinander da sind.
Das ist sowas, was ich würde so gerne nochmal versuchen, noch ein paar Bögen zu spannen zu unseren Stationen heute. Doch, Sie haben vorhin erzählt von Ihrer Mutter, die mit dem protestantischen Pflichtbewusstsein ja auch aufgewachsen ist, die auch ihre Rolle als Gattin im Bundespräsidialamt wahrgenommen hat. Sie selber engagieren sich. Ihr Vater ist, es kommt ja nicht von irgendwoher, diese Karriere für sich zu nehmen. Also es liegt schon auch in Ihnen allen, dass Sie im Leben etwas gestalten wollen?
Naja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also ich glaube, mein Vater hat immer das Bild von dem Geißeltierchen, das einfach zugreift, wenn im Wasser was vorbeischwebt. Man muss aber auch zuschnappen können. Ja? Man muss also schon in der Lage sein, was darzustellen und so ein Amt wie den Bundespräsidenten auch ausfüllen zu können. Und meine Mutter war als First Lady eine der ersten, die ihr soziales Engagement schon mitgebracht hat. Sie hat ja davor schon den Mukoviszidose Hilfe e.V. gegründet gehabt und hat dann während der Amtszeit meines Vaters wohl wissend, dass am Anfang gehen die Spenden nach oben und am Ende gehen sie genauso stark wieder nach unten, dass man nicht einfach die Ausgaben entsprechend hochfahren kann, sondern ein paar Dinge sich leisten darf, aber den Rest ansparen muss, um was Vernünftiges damit zu machen. Und daraus ist die Idee der Christiane-Herzog-Stiftung entstanden. Und es war auch so. Die Spenden nach der Amtszeit sind wieder auf das Voramtszeitsniveau zurückgegangen. Also das ist schon, die Publicity bringt viele dazu, dann doch zu spenden, weil man in einem noch besseren Licht dasteht.
Aber es ist doch eine Besonderheit, finde ich, wie Sie das eben beschreiben. Man muss auch bei Gelegenheiten zugreifen können. Das konnte Ihre Mutter eben auch ganz gut an der Stelle. Vielleicht haben sich Ihre Eltern auch gut ergänzt in dem, wie sie miteinander diese, was wir jetzt nur kennen, dieses repräsentative Amt miteinander wahrgenommen haben.
Also auch wenn es vordergründig so aussieht, als ob meine Eltern eine traditionelle Ehe geführt hätten, das war eine sehr moderne Ehe. Also schon, wenn es darum ging, finanzielle Entscheidungen zu treffen, die haben das immer im Team gemacht. Die waren ein sehr, sehr, sehr gutes Team und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Und man muss auch sagen, meine Mutter war über weite Phasen alleinerziehende Mutter, weil mein Vater einfach spät abends nach Hause gekommen ist erst. Und wenn er dann mal einen Abend frei hatte, dann wurde uns das mittags oder vormittags verkündet, dass der Vater am Abend da ist. Und dann war das für uns selbstverständlich, dass wir an dem Abend dann mit Freunden nichts ausmachen oder nur ganz selten, also im Normalfall. Sind wir dann zu Hause geblieben und dann hatten wir auch mal unseren Vater zu Hause.
Und der, das haben Sie uns ja schon geschildert, aber sehr wohlwollend dann kam. Der kam nicht als jemand, also mit der Freiheit haben Sie das vorhin an der Station erzählt. Also der war auch interessiert an Ihnen einfach. Da kam es nicht, Klingt jetzt so ein bisschen konstruiert, aber nein, ich glaube, eigentlich spürt man schon, genau, ein bisschen, dass man dann, genau, ich will das gerne mit transparent machen an der Stelle.
Mein Vater hatte nach dem Krieg sehr große Freiheiten hier in Landshut genossen. Meine Großeltern konnten gar nicht so sehr auf ihn aufpassen, weil sie nach dem Krieg ganz andere Sorgen hatten. Und er hat die Zeit genossen, hat ja festgestellt, ja, auch in dem Alter kann man schon sich halbwegs vernünftig durchs Leben schlagen oder aufführen. Und dieses Selbstvertrauen hat er in uns hineinprojiziert und hat uns alle Freiheiten gelassen, die wir haben wollten. Wir wussten immer genau, wo die Grenzen sind. Also, sage ich mal, eine lange Leine mit einem abrupten Ende. Das abrupte Ende haben wir sicher auch ausgetestet, aber nicht sehr oft. Und es war, nein, ich habe eine wirklich schöne Kindheit und Jugendzeit gehabt. Danke.
Nochmal auf Ihren Vater und die Schule jetzt den Blick gerichtet. Was mich noch interessieren würde, war das selbstverständlich, dass Ihr Vater aufs Gymnasium damals auch gegangen ist? War das gleich ein offener Weg in der Familie? War auch gar kein anderer Berufsweg für ihn vorgesehen zunächst?
Da kann ich ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen, weil wir darüber nie gesprochen haben. Für mich war das immer die selbstverständlichste Sache von der Welt, dass jemand mit diesem Talent, mit diesen Gaben das dann auch ausnutzt.
Mhm. Ja. Ja, und über diese Gaben freuen wir uns sehr und dass wir so Ihren Vater auch haben kennenlernen dürfen und als Bundespräsident in diesem Land, wie er gewirkt hat. Wir haben vorhin kurz über die Ruckrede sogar gesprochen. Und diese Ruckrede ist unter anderem ja auch Grund gewesen, warum es uns gibt, unser Institut hier, warum ich heute mit Ihnen stehe. Und danke, dass wir heute im Gespräch so viel lernen durften darüber, über die Verantwortung, die Ihr Vater gespürt hat, gemeinsam mit seiner Frau, sich, wenn Sachen da liegen, sie zu sehen, sie wahrzunehmen. Aber wir wollen hier noch nicht Schluss machen an der Stelle, sondern noch ein bisschen gucken, vielleicht darüber eben, wie, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie kann man darüber denken, was Ihnen, uns und Ihrem Vater da noch am Herzen gelegen ist? Gehen wir noch eins weiter?
Machen wir.
Das machen wir. Danke. Herzog, wir sind am Ende dieses wunderbaren Spaziergangs durch Landshut. Hinter uns die Burg. Vor uns das Firmabräu, wo wir das jetzt ausklingen lassen miteinander. Vielen Dank, dass Sie uns mit in Ihre Familie genommen haben und diese Erinnerungen geteilt haben.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben. Dankeschön.
Für alle von Ihnen, die heute eingeschaltet haben, ist das die zweite Folge Zeitzeugengespräche aus dem Roman-Herzog-Institut. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren. Wünsche und Anregungen gerne einfach an info@romanherzoginstitut.de schicken. Und wir freuen uns dann schon bald, die nächste Folge zu präsentieren.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!